S マガジン。
Verstehst du, die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun's auch nicht, aber mir hätte man.
Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch an so einem wunderbaren Herbsttag.
Wie heute für euch im Studio beim ABS-Magazin sind die liebe Dada.
Hallo Dada.
Und der ganz charmante Nils.
Wir haben heute so einiges vorbereitet, dass wir euch kredenzen wollen unter dem Übertitel
Krieg und Frieden.
Im weitesten Sinne.
Genau.
Und da knüpfen wir an die Sendung auch an, die wir vor 3 Wochen jetzt mit der ETA gemacht haben. Da ging es um Militarismus, Militarisierung. Da hatten wir ein Gespräch mit der Informationsstelle für Militarisierung. Und heute wollen wir das Thema weiterführen. Und da haben wir Punkte, Topics, die wir heute versuchen wollen zu streifen.
Genau. Wir haben einige Gäste vor Ort. Das ist einmal hier der Felix von der Friedenswerkstatt. Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Hallo Felix, schön, dass du da bist.
Geht es weiter mit einem telefonischen Gast?
Ja, also wir fangen an, im Prinzip den Gesprächsreigen zu eröffnen mit Wolfgang Gerke. Er ist Mitglied des Bundestages hier für den Wahlkreis 183 in Frankfurt von der Linkspartei. Und mit ihm werden wir sprechen, so in circa 10 Minuten, 8 Minuten. Und dann geht es weiter mit eben dem Friedenscamp und unserem Gast, dem Felix.
Friedenswerkstatt, Entschuldigung,
ja.
Genau. Vielleicht, um das jetzt mal abzurunden. Im Grunde genommen haben wir die letzten, ja, ich würde schon fast sagen, ganzes Jahr, weil es läuft ja eigentlich schon länger, immer wieder in unseren Nachrichten und Medien und Zeitungen geht es um ja verschiedene Kämpfe, Bürgerwehr in verschiedenen Ländern der Welt. Und wir haben uns gedacht, wir sollten jetzt mal auch über ein ganz, ganz schwieriges Thema sprechen. Und zwar geht es um die Rüstungsindustrie.
Ja, im weitesten Sinne. Und die Auswirkung der Machenschaften, die die Rüstungsindustrie in unserem Umfeld näher und weiter einfach hat.
Es ist natürlich so, dass immer wieder gesprochen wird, ja, woher haben denn jetzt verschiedene Kämpfer ihre Waffen? Woher kommt denn das? Was passiert denn da? Und stimmt es denn, dass Deutschland einer der größten weltweit Lieferanten von Waffen ist? Stimmt das? Und im Grunde genommen ist es so, dass natürlich viele Länder auch Waffen produzieren, aber es ist natürlich auch so, dass Deutschland da, ich sag mal, an der oberen Spitze ist. Und wir haben sogar diese Woche, und das ist auch der zweite Grund, warum wir dieses Thema heute aufgreifen möchten, und zwar seit gestern läuft die Rüstungsmesse hier in Frankfurt und es gab auch gestern Aktionen, die vor der Halle 9 sich gestern Vormittag gefunden haben und gegen die ja militärische Ausrüstung der Länder protestiert haben.
Wobei man vielleicht noch ergänzen kann, dass es eigentlich in dem Sinne jetzt nicht so eine klassische Rüstungsschau ist, sondern genau. Dort stellen sich die Zulieferer der Luft- und Raumfahrtindustrie aus und da und wollen Geschäfte machen. Und Luft- und Raumfahrtindustrie klingt jetzt erst einmal so unverbindlich, aber wenn man mal da genauer hinschaut, ist da unheimlich viel Rüstung drin und auch Zuliefertechnik, Technologie für Rüstungsbetriebe. Und es wird natürlich auch ganz klar auch beworben auf der Internetseite zur AirTech. Das sind die Drohnen, die heißen, dort werden sie auch noch verklausuliert, damit man es nicht ganz so wahrnimmt. Das sind dann also ferngesteuerte Luftaufklärungssysteme. Und das ist auch ein Grund, wie der Dada schon gesagt hat, dass wir uns heute hier damit beschäftigen. Und zum anderen muss ich noch sagen, ich habe auch einen persönlichen Grund. Wenn ich mich an meine Lebenszeit zurückerinnere, dann habe ich Bilder von vor 40 Jahren im Kopf oder noch weiter zurück, die über den Vietnamkrieg über unsere Bildschirme flimmerten. Ich habe Bilder von aktuellen Kriegen der letzten Jahrzehnte immer wieder vor Augen und mich persönlich nervt es einfach, dass überall auf der Welt Krieg ist. Und ich denke, das darf man auch als Radiomacher mal seine persönliche Befindlichkeit ausdrücken. Ist auch ein Grund, warum wir das Thema hier aufgreifen oder ich das Thema aufgreife, weil ich habe endlich die Nase voll davon. Natürlich weiß ich, dass wir das nicht beenden werden können, aber ein ganz wesentlicher Teil, den man dazu beitragen kann, ist einfach Meinung zu bilden oder beziehungsweise bei der Meinungsbildung zu helfen. Und das wollen wir heute versuchen.
Nochmal zu unserem Gast, der hier im Studio ist. Wir werden später ein bisschen näher auf dich eingehen, aber einfach auch so eine Frage jetzt. Du bist jemand, der sich aktiv auf der Friedenswerkstatt betätigt. Inwieweit habt ihr denn das Thema Rüstungsindustrie schon angegangen oder wie geht ihr vor Ort auf den Infoständen oder an dem Infostand vor?
Das ist erstmal eine gute Frage. Ich schließe mich da an. Wir haben auch absolut keinen Bock auf Krieg und diesen neuen Militarismus, der die letzten Jahre immer mehr zunimmt, und Rüstungsindustrie, Drohnen, Technologie beziehungsweise die Tatsache, dass Deutschland wirklich der drittgrößte Waffenlieferant auf diesem Planeten ist, das beschäftigt uns schon seit Monaten und ist einer der Hauptgründe, warum wir seit 4 Monaten jetzt fast vor der neuen EZB halt diese Mahnwache für den Frieden eröffnet haben.
Vielleicht nochmal kurz, wieso EZB und Mahnwache für den Frieden? Also wie ist da der Zusammenhang? Der erschließt sich vielleicht nicht gleich auf ersten Blick.
Okay, das ist eine gute Frage, weil wir sind bei der ganzen Thematik Krieg und Frieden zwangsläufig auch auf das Thema Kapitalismus gekommen und Geldsystem beziehungsweise ja die Strukturen unseres Systems, so wie wir sie haben, und die EZB ist jetzt einfach nur ein symbolischer Ort, ne, des europäischen Kapitals. Das Lustige ist, die alte EZB und alle Banken können uns von ihren Fenstern mit einem zoomfähigen Handy von da aus sehen. Die Leute, die letzten Wochen auch mittlerweile in der neuen EZB arbeiten, die nehmen uns auch wahr. Eine Menge Passanten gehen dort am Mainufer entlang. Also es war einfach diese Mischung aus einem zentralen Ort, wo man Menschen erreicht, und einem symbolischen Ort zu finden, und deswegen die EZB.
Sollten das jetzt erstmal vielleicht der einleitenden Worte erstmal genug sein lassen, weil wir werden gleich dann versuchen, die Telefonverbindung zu Herrn Gierke herzustellen. So, ihr hört immer noch das ABS-Magazin, heute mit dem Thema Krieg, Frieden, Weltpolitik, Militär, Flüchtlinge, tägliche Medienberichte und woher kommen die Waffen? Und aus diesem Grund haben wir heute Herrn Gierke, Wolfgang Gierke. Er ist Mitglied der Linkspartei und sitzt für den Wahlkreis 183 hier in Frankfurt für den Bundestag eben im selben. Und ich begrüße ihn, Herr Gierke, guten Tag.
Herzlichen Gruß zurück nach Frankfurt. Und Radio X finde ich eine tolle Bezeichnung, weil das X ist ja sehr vieldeutig.
Ja, genau. Und wir versuchen auch so vieldeutig zu sein.
So gut wir können, ja. Schönen guten Tag, Herr Gierke.
Guten Tag.
Ja, gehen wir gleich. Sie haben nicht sehr viel Zeit. Sie haben sich Ihre Zeit auch heute rausgeschnitten, um extra mit uns zu reden. Fangen wir gleich mit der ersten Sache an, die uns interessiert. Die Bundestagsabgeordneten Christian Ströbele der Grünen und die Frau Roth hatten ja beim Bundesverfassungsgericht geklagt wegen der Nichtbeteiligung am Panzergeschäft, also des Bundestages am Panzergeschäft mit Saudi-Arabien. Und da ist ja jetzt rausgekommen, dass das Bundesverfassungsgericht die Position der Regierung unterstützt hat und gesagt hat, das Parlament muss nicht informiert werden vor solchen Gesprächen. Und es gibt ja auch den Sicherheitsrat, der in Sachen von Staatsräson unter Umständen das auch alles geheim durchführen kann. Jetzt die Frage. Sie sind ja das Parlament mit Ihren Kollegen im Bundestag und eigentlich sollen Sie ja die Regierung überwachen und deren Treiben. Was bedeutet so eine Haltung in so sensiblen Fragen wie Rüstungspolitik denn für eine Demokratie und welche Gefahren birgt das?
Rüstungsverkäufe und Rüstungsgeschäfte gedeihen am besten im Dunkeln, wenn man nichts hört und nichts sieht. Ich halte ja diese Geschäfte für kriminell. Das ist ein Geschäft mit dem Tod und das ist auf alle alle Fälle kriminell. Und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist falsch und man muss auch das Verfassungsgericht kritisieren. Wir haben in Deutschland immer noch eine parlamentarische Demokratie und eigentlich ist der Bundestag das höchste Gremium und der Bundestag muss informiert werden. Und das geht nur, wenn diese Geschäfte überhaupt öffentlich werden. Ich will eine Öffentlichkeit, damit solche Geschäfte nicht stattfinden. Da habe ich einen Hehl draus gemacht. Und ich denke, dass man auch im Parlament selber jetzt einen Gesetzentwurf einbringen muss, wenn das Verfassungsgericht so geurteilt hat, wie es geurteilt hat, muss das Parlament ein Gesetz auf den Weg bringen, dass Rüstungsexporte öffentlich gemacht werden müssen.
Ja, die Bundesregierung bzw. die Rüstungsindustrie hat ja sozusagen das Bundesverfassungsgericht zu diesem Urteil gratuliert. Könnten Sie das für uns noch vielleicht noch mal kurz einordnen, warum denn die gerade gratulieren? Das liegt zwar auf der Hand, aber ich würde es gerne mal von Ihnen hören.
Ich kann es nur sarkastisch kommentieren. Also es gibt ja aus der kirchlichen Geschichte diesen Ablasshandel. Wenn der Taler im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Und nach diesem Motto reagiert die Rüstungsindustrie. Das ist ja nicht nur ein Taler, der bei ihnen in die Kasse gepackt wird. Das ist Schwergeld. Man verdient am Geschäft mit dem Tod ungeheuer viel Geld. Und deswegen sind die froh, dass ihre Geschäftsanbahnung und vieles andere im Dunkel bleiben soll. Deswegen können Demokraten überhaupt nicht froh darüber sein.
Jetzt ist ja so, Sie sind ja in der Opposition zusammen mit Bündnis 90, die Grünen. Wie viele Chancen haben Sie denn eigentlich überhaupt im Moment, da mit Gesetzesinitiativen Einfluss zu nehmen?
Wir haben keine Mehrheit, aber wir haben eine Mehrheit in der Bevölkerung in dieser Frage hinter uns. Und das ist nicht unerheblich. Also man muss schon das was man parlamentarisch bewegen kann, wirklich völlig nutzen und dabei auch konsequent bleiben. Ich bin für ein Verbot von Rüstungsexporten. Nicht ein bisschen weniger oder sonst was, sondern ich bin dafür, dass man dieses Geschäft mit dem Tod richtig verbietet. Ja. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes muss der Souverän, also das Parlament, ein Gesetz in Gang bringen, wo man sagt, mindestens muss alles öffentlich angemeldet werden. Und ich möchte, dass auch immer drin ist, dass man solche Geschäfte verbieten will. Mhm. So über einen solchen Antrag der Linken muss das Parlament dann abstimmen. Und da wollen wir sehen, das wird keine Mehrheit erbringen. Das wird aber eine Debatte erbringen, die ein bisschen mehr Licht in das Dunkel dieser Rüstungsmafia hineinbringen und das wäre mir wichtig.
Das ist auch eine Debatte, die wahrscheinlich über die räumliche Begrenzung des Bundestages dann auch hinaus in die Gesellschaft getragen werden kann.
Ja klar, Also für solche Debatte würde ich überall, wenn der Termin feststeht, Anzeigen schalten wollen. Gucken Sie sich an, hören Sie sich das an. Da reden wir auch über das Leben Ihrer Kinder, über das Leben der Kinder in der Welt. Also die alte Losung der Friedensbewegung, deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt, ich finde die zutreffend.
Mhm. Lassen Sie uns in Anbetracht auch der Zeit nochmal zu einem ganz anderen oder zu einem damit zusammenhängenden Blickwinkel kommen. Haben wir jetzt ja schon ein bisschen angesprochen, aber es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, auf Krisen und auf gewalttätige Auseinandersetzungen mit Waffen zu reagieren, wie in den Mainstream-Medien meistens immer suggeriert wird, es wäre alternativlos, also diktatorische Systeme, die über Jahrzehnte vom Westen, ich schmeiß jetzt mal alle in einen Topf, unterstützt wurden, haben sich die Bevölkerung jetzt befreit und in dieses Machtvakuum sind dann die eingedrungen, die ihr eigenes Süppchen kochen, ob das jetzt irgendwelche Religionsfaschisten sind oder ob das nur Leute sind, die Interesse an Geld haben und die benutzen jetzt die Situation, um Krieg zu führen oder kriegsähnliche Zustände herbeizuführen. Was für eine Perspektive hat eigentlich die Politik oder muss auch andere Mittel geben, wie zu sagen, wir schicken Waffen, wir schicken Militär. Können Sie da Wege aufzeichnen vielleicht? Ja. Oder haben Sie da Ideen? Mit Sicherheit.
Krieg hat noch nie zu einem vernünftigen Ergebnis geführt. Deswegen bin ich auch strikt dagegen, dass eine Linke Kriegseinsätzen zustimmt. Also entweder eine Linke ist antimilitaristisch, dann ist sie links. Und wenn sie das nicht wäre, dann wäre sie auch nicht links. Und mein erster Punkt ist, lernt aus der Vergangenheit. Die Amis haben die Taliban finanziert und aufgebaut in Afghanistan. Das Ergebnis sieht man heute. Israel hat die Hamas finanziert und aufgebaut. Das Ergebnis sieht man heute. Und viele Kräfte des Westens, mindestens die Golfmonarchien, steckten mit der IS unter einer Decke. Also erste Lehre, man darf solche Organisationen, terroristische Organisationen nicht unterstützen, nicht aufbauen. Zweite Lehre, man muss sie abschneiden von ihren Geldflüssen und von ihren Waffenflüssen. Wenn sie kein Geld haben, können sie keine Waffen einkaufen, können sie keine Söldner anmieten. Das wäre schon ein bedeutender Schritt. Drittens, eine geradlinige Politik. Wir sind doch völlig unglaubwürdig in dem ganzen Nahen Ostbereich. Wir paktieren mit allen möglichen nicht-demokratischen Vereinen. Und wir haben ein völlig westlich geprägtes Bild. Ich sage das jetzt in aller Vorsicht, weil man es auch leicht missverstehen kann. Ich finde die Bilder, wie IS Menschen hinrichtet, Köpfe, Gliedmaße amputiert, furchtbar. Aber ich finde auch die Bilder über den Einsatz von Uranmunition weniger spektakulär, dafür umso mehr Menschen umgebracht werden. Ja. In dem Irakkrieg sind über 100.000 Menschen umgebracht worden. Finde ich genauso schlimm. Mhm. Wir müssen unsere Kultur verändern und wir brauchen statt einer Kultur des Krieges eine Kultur des Friedens und die kann man verbreiten und wir brauchen eine kulturelle Toleranz. Wenn man glaubt, dass unsere Lebensweise die einzige ist, die in der Welt Geltung hat, dann liegt man sowieso daneben.
Ja. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung, Herr Gerke. Ich schaue auf die Uhr, es ist 16.20 Uhr und Ihre Mitarbeiterin hatte mir extra gesagt, 16.20 Uhr müssen Sie eigentlich jetzt im Auto zum nächsten Termin sitzen. Wir wollen Sie davon nicht abhalten.
Also Frankfurt liegt mir immer im Herzen und Radio X hat meine Sympathie gewonnen und herzlichen Dank für das Interview, das Sie mit mir gemacht haben. Ja?
Wir danken Ihnen.
Alles Gute
weiterhin.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Er hat es eigentlich schon angesprochen, Herr Gerke, mit H.
Und CK am
Ende. Ja, genau. Es ist natürlich eine kriminelle Situation. Es gibt natürlich die Sicht der Sicherheitspolitik und es gibt auch zivilrechtlich, dass man Menschen halt auch mit Waffen schützen kann in bestimmten Ländern, was jetzt erstmal nichts auszusetzen hat. Aber da gibt es natürlich immer noch wieder Behauptungen, wie zum Beispiel, dass plötzlich deutsche Waffen in Bogota landen. Also Deutschland würde nie direkt Bogota beliefern. Das heißt, es gibt irgendwie Zwischenhändler, Zwischengeschäftsleute, die dann vielleicht sogar über USA dann an Kolumbien Waffen liefert. Da haben wir keine Kontrolle darüber. Wie siehst du das so, Felix?
Ja, also man hat ja mal jahrzehntelang, gerade wegen unserer kriegerischen Vergangenheit, einer der schlimmsten Tragödien, der Zweite Weltkrieg, und der Erste wird von vielen Menschen auch vergessen. Also eigentlich wie auf dem europäischen Kontinent und gerade in Deutschland haben diese Vergangenheit und haben ja mal gesagt, von dieser Erde soll kein Krieg mehr ausgehen, ne? Und ich bin jetzt, gehe jetzt auf die 40 zu und bin jetzt nicht der Älteste und Erfahrene. Ich sag mal so, den Vietnamkrieg habe ich nicht live mitbekommen.
Ja, gut, ich auch nicht zum Glück, also du aus.
Aber ich sehe schon, dass halt ja Kriege auf der Welt jedes Jahr stattfinden und aber auch diese Zuspitzung der letzten Jahre, auch gerade in unserem Breitengraden, wie seit dem Jugoslawienkrieg eigentlich immer mehr Stück für Stück Gesetze oder auch Mentalitäten aufgebrochen werden und wir Stück für Stück dahin geführt werden sollen, dass Krieg oder Auslandseinsätze, heißt das ja jetzt, oder Friedensmission, diese ganzen bewaffneten Dinge wieder auch mit deutscher Beteiligung stattfinden sollen. Und da wehre ich mich persönlich mit aller Kraft gegen, weil das kann nicht sein, dass wir weiter diese Mentalitäten, wie er auch gesagt hat, der Anrufer gerade, Kultur, ne, weitertragen. Ich glaube, das sind Relikte aus den letzten Jahrtausenden, wo die Menschheit, sage ich mal so, vom Kindesalter in die Pubertät ihre Erfahrung gemacht hat. Und ich glaube, die meisten Menschen auf diesem Planeten sind bereit für einen Bewusstseinssprung und für einen Paradigmenwechsel, so wie wir ihn nennen. Die meisten Menschen wollen eigentlich gar keinen Krieg.
Ich habe ein paar Fakten.
Bitte.
Ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen und mal diese Zahlen benennen. Also aus Expertenberichten für das Jahr 2003 geht hervor, dass unter der schwarz-gelben Bundesregierung im vergangenen Jahr Einzelausfuhrgenehmigungen in Wert von insgesamt, und jetzt haltet euch mal fest, 5.846 Milliarden Euro wurden diese Genehmigungen dann erteilt. Also der Wert hat sich um 1,1 Milliarden Euro erhöht als zu dem Jahr davor, 2012. Das ist schon ein Riesen, also diese Masse an Geld, die da jetzt so hier steht oder präsent ist. Also gut 2/3 der Exportgenehmigungen waren für sogenannte Drittstaaten beantragt worden. Also Staaten, die noch der Europäischen Union, noch der NATO zugehörig sind.
Ja, die aber nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz sich angeblich in keiner kriegerischen Auseinandersetzung befinden. Mhm. Vielleicht gegen das Volk, aber das interessiert ja meistens nicht bei solchen Exporten. Was da halt auch jetzt mit reinspielt, gerade bei diesen Zahlen, sind natürlich auch immer die Arbeitsplätze, die da angeblich dranhängen. Mhm. Und der Felix hat sich aber jetzt zu Wort gemeldet. Ich wollte nur ganz kurz dann auch noch mal was zu den Arbeitsplätzen sagen. Aber vielleicht machst du erstmal weiter, Felix.
Ja, ich wollte nur sagen, da entstehen dann so kranke Verbindungen heraus, dass dann Waffen an Saudi-Arabien oder Katar geliefert werden, die dann wiederum solche Kräfte wie die IS, ISIS oder andere radikale und terroristische Kräfte in der Region ja stärken. Gestern habe ich einen Artikel gefunden, da sind mal eben 16 Milliarden Euro, das betrifft jetzt nicht Deutschland, sondern Amerika, von Amerika im Irak verschwunden, ne, die eigentlich dem Aufbau des Landes, das der Westen dann da zweimal mit den Kriegen zerstört hat, wieder aufbaut. Da wurden dann jetzt 1 Milliarde im Bargeld in irgendeinem komischen Bunker irgendwo in der Wüste gefunden. Und es gibt immer mehr Anzeichen, dass dieses Geld halt nicht zum Aufbau, sondern eben für diese ISIS oder anderes. Dann entstehen solche Sachen, das betrifft jetzt Deutschland, dass gerade jetzt, wo dieser Gaza-Konflikt war, den ich auch einen Krieg nenne, und wo Israel nicht gerade durch freundliche Außenpolitik oder Innenpolitik geglänzt hat, sage ich es jetzt mal ganz human, dass da jetzt die deutsche Regierung trotzdem Schiffe, Militärschiffe und U-Boote an die Israelis verkauft. Da gab es dann eine Geschichte im Netz. Wir haben einen Mann dort vor Ort, der lebt dort und berichtet uns immer aus dem Palästina-Konflikt. Der hat gesagt, es ist schon irrsinnig, dass dieser Vertrag zustande kommt in einer Zeit, wo neulich noch ein paar Kinder am Strand, unschuldige Zivilisten, Palästinenserkinder, erschossen wurden von eben solchen Schiffen der israelischen Armee vom Wasser aus. Und tragisch ging die Geschichte dann so aus, dass die Eltern oder Verwandten dieser erschossenen Kinder ein paar Tage später auf dem Meer, das sind Fischer, von einem israelischen Boot verhaftet wurden. So, ne? Also allein wenn man sowas hört, da denkt man doch eigentlich nur, stopp diese Waffenlieferung. Wenn man dann aber diese Zahlen mit dem Geld hört, dann wird jedem natürlich klar sein, hey, da gibt's ein paar wenige Menschen, die von diesem ganzen Unglück und Leid profitieren.
Ja, aber ist aber nicht, um die Akzeptanz zu befördern in der Gesellschaft, sind diese Rüstungsbetriebe natürlich auch sehr umtriebig innerhalb der Gesellschaften. Und wenn man sich den Bodensee mal anschaut, ist jetzt zwar nicht Hessen, aber gehört ja immer wohl noch bekannt zu unserem Hoheitsgebiet hier in Deutschland. Und dort gibt es im Raum Friedrichshafen, Immenstadt, eine Massierung von Militärindustrien. Und da sind dann so Konzerne wie EADS oder Cassini beteiligt oder auch die Nachfolgegesellschaften von Graf Zeppelin, die Wehrtechnik produzieren und die sponsern dort die gesamte Infrastruktur, also in Friedrichshafen am Bodensee. Hier in Frankfurt, wenn dann eine Leitung kaputt geht, eine Wasserleitung, dann wird die geflickt, dann wird die repariert. In Friedrichshafen ist es lange Zeit üblich gewesen, dass das nicht repariert wird, das wird einfach ausgetauscht, komplett. Da werden Kitas gebaut, da würden wir hier nur von träumen, da werden 4,5 Millionen Euro bereitgestellt und die werden nicht vom Bundesland Baden-Württemberg oder von der Bundesregierung bereitgestellt, sondern die werden von der Rüstungsindustrie bereitgestellt. Das sind Informationen, die ich aus dem Zeitartikel habe, online, Zeit online, und den ich euch auch gerne nochmal an dieser Stelle als Zusatzinformation ans Herz legen möchte. Wenn ihr etwas über die Verstrickungen und auch die Art und Weise, wie Rüstungsindustrie sich in Deutschland Akzeptanz verschafft, erfahren wollt, und das nennt sich, also ist der Artikel ist in Zeit Online, Rüstungsindustrie, heile Welt. Wenn ihr das eingibt in die Suchmaschine eures Vertrauens, dann werdet ihr dort 4 Seiten Fakten finden, die euch umhauen werden.
Also mich haut das eh um, das Thema. Ich habe mich jetzt die letzten Tage etwas intensiver natürlich vorbereitet für die Sendung, und mir ist einfach die Sprache weggeblieben, und habe natürlich auch mit Menschen, die mich umgeben, so tagtäglich nochmal drüber gesprochen, und immer wieder Sprachlosigkeit, bis wir wissen nicht, was wir tun können und wohin das gehen soll. Und ich meine, an dem Punkt bin ich zwar gelangt jetzt vor ein paar Tagen in Gesprächen, aber das ist ja nicht die Lösung für unsere Sendung. Für mich würde jetzt genau diese Frage im Raum stehen, wie oder was müssen wir tun, wie können wir es tun, um es zu dämmen, vielleicht zu kontrollieren, zu skandalisieren. Wie Herr Gerke gerade gesagt hat, eigentlich müsste man nonstop kontra sein und gucken, was eigentlich überhaupt an Sicherheitspolitik weiterhin betrieben werden darf.
Ja, da sprichst du echt an, so dieses Thema Krieg, Frieden. Da könnte man jetzt wirklich das ganze Jahr eigentlich jede Woche Sendungen zu machen. Durch die Friedensbewegung und als Online-Aktivist beschäftige ich mich halt hochkonzentriert und auch mehr als andere Menschen ja tagtäglich mit den Nachrichten, die reinkommen. Ne? Man kommt da gar nicht mehr hinterher, weil wirklich jeden Tag kommt ein neuer Skandal oder eine neue Dramameldung dazu. Man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen und wo man aufhören soll. Und dann kommt man natürlich irgendwann, gerade jetzt nach 10 Monaten des Aktivismus, irgendwann auch an den Punkt, ja, was bringt das alles, beziehungsweise was können wir tun? Und ich glaube schon, dass wir eine Menge tun können. Was ich die letzten Jahre so persönlich erfahren habe, ist wirklich zu spüren, wie viel Potenzial in jedem Menschen steckt. Und man hat das gesehen damals bei dem Irakkrieg, als Friedensdemos noch modern waren und auch von den Medien gehypt wurden. Da sind mal eben über 5 Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Ich erinnere mich, da sind auch überall in Deutschland die Schulklassen, ne? Alle sind auf die Straße, und man hat nicht den Krieg verhindern können, weil der natürlich dann von Amerika ausgeführt wurde, aber man hat damals ganz klar verhindern können, dass es eine große europäische Beteiligung an diesem Krieg gab, und das war ein Riesenerfolg. Nur, dass mal eben 5 Millionen Menschen, das ist für Europa eine kleine Zahl, auf die Straße gegangen sind und den Verantwortlichen, ne, den Menschen in Verantwortungspositionen da gezeigt haben, das ist nicht unser Ding. Und, aber heute sehen wir eine Bundesregierung, das möchte ich auch noch mal ganz klar kritisieren, die, glaube ich, auch auf die Mehrheiten in diesem Land, ich sag's mal auf gut Deutsch, scheißt. Ne, wenn man jetzt die neuesten Forsa-Umfragen sieht, dass 80-86% in den meisten Fragen, was Waffenlieferungen an andere Länder angeht, was Einmischung in der Ukraine mit Deutschland angeht, was diese ganzen aktuellen Themen angeht, da sind 80-86% der deutschen Bevölkerung laut Forsa-Umfrage dagegen. Ne? Das kann man doch nicht ignorieren und einfach so fröhlich weitermachen. Und das ist eine Tendenz oder eine Qualität, die ich die letzten 2 Jahre wahrnehme, dass von Verantwortlichen, auch was jetzt Freihandelsabkommen etc., auf NSA-Aufklärung auf allen Ebenen, ich immer mehr die Tendenz sehe, dass die gewählten Volksvertreter uns überhaupt nicht mehr vertreten, sondern die Interessen von nur noch einigen wenigen.
Den Anschein hat es zumindest. Was mich halt auch beschäftigt, vielleicht hast du da einen Erklärungsansatz, woran das liegt. Also ich kann mich noch an die Zeit erinnern, dieser NATO-Doppelbeschluss, als es um die SS-20-Stationierung der russischen Raketen im Warschauer Pakt ging, und da sollte dann hier eben dieser NATO-Doppelbeschluss war, dann sollten die Pershing-Raketen, auch Atomraketen, Mittelstreckenraketen hier in Europa stationiert werden. Und da war im ganzen Land eine Riesenwelle von Demonstrationen und Widerstand dagegen. Gut, du hast es jetzt nochmal angesprochen mit dem Irakkrieg. Also es sind doch eigentlich Leute da, die dagegen sind. Woran könnte es liegen? Oder hast du da vielleicht einen Erklärungsansatz? Woran könnte es liegen, dass wir, ich schließe mich mal mit ein, als Gesellschaft solidarisch geworden sind und da eigentlich nicht, weil wir müssten eigentlich jeden Tag auf der Straße sein.
Ja, erlebe ich ja auch hautnah die letzten Monate, dass die Friedensbewegung in Deutschland jetzt mittlerweile schon international geworden ist, dass es seit 4-5 Monaten oder mittlerweile noch länger jeden Montag in über 100 Städten Demonstrationen gibt und Mahnwachen und sich schon Tausende von Menschen organisieren und wirklich auch hartnäckig sind und konstant sind. Aber wir erleben da schon, dass es in den Medien da wirklich Veränderungen gegeben hat, die auch von medieninternen Leuten, von Journalisten teilweise, von kritischen Leuten, wie Gabriela Krone-Schmalz oder so, ne, da gibt's eine Menge Kritik, wo Menschen sagen, hey, hier findet keine freie Berichterstattung mehr statt, hier werden transatlantische beziehungsweise NATO-Interessen schon mittlerweile von den Medien gehypt auf breiter Ebene und ein neue Feindbilder gegen Russland oder anderes aufgebaut. Und parallel dann diese Aufrüstung auch, ne, wo man schon an den Kalten Krieg hoch 2 erinnert wird. Ja. Und ich glaube, es sind zwei Sachen. Es ist A, in eine Demokratie oder ein mündiger Bürger kann nur richtige Entscheidungen treffen und auch handeln, wenn er die richtigen Informationen hat. Da sehe ich Diskrepanzen in der heutigen Zeit. Und ich glaube aber auch, dass die letzten 2 Jahrzehnte viele Menschen einfach nur noch mit ihrem Leben beschäftigt sind. Wir haben ja auch in Deutschland die Schere geht immer mehr auseinander. Die Menschen, selbst wenn sie 1-2 Jobs haben, aber wenn die Kinder haben und so weiter, dann muss jeder mittlerweile schauen, wo er bleibt und wie er klarkommt. Und ich glaube, viele Menschen sind so ein bisschen verdrossen, dass sie glauben, ach, wir können sowieso nichts machen, das war schon immer so. Und das ist genau der Punkt, den ich aber die letzten Jahre auch bei Occupy, jetzt bei der Friedensbewegung, im Persönlichen halt erfahren habe, zu sehen, dass wenn Menschen solidarisch werden und zusammen was machen, dass man eine Menge reißen kann und dass es am Ende nur so gehen kann. Wenn Leute wie Edward Snowden, wenn Menschen gerade in verantwortlichen Positionen bei Polizei, bei Militär etc. ihre Entscheidung treffen und sagen, ja, aber das und das, das kann ich nicht machen und das will ich nicht machen. Ne? Wir haben da Beispiele aus der Ukraine, wie da wirklich teilweise ganze Bataillone desertiert sind, weil die gesagt haben, nein, wir schießen hier nicht auf unsere eigene Bevölkerung, wir haben da keinen Bock drauf und sehen überall, es gibt friedlichen und zivilen Widerstand, der effektiv sein kann.
Also wenn ich da nochmal zusammenfassen kann, dann ist es gar nicht so, dass es eben diese breite Front nicht mehr gibt, sondern sie wird von den Mainstream-Medien oder von den großen Medien nicht mehr in die Öffentlichkeit gerückt und sozusagen damit für nicht existent erklärt.
Ich gehe da sogar jetzt...
Könnte man das so als Kern zusammenfassen von dem, was du gerade gesagt hast? Verstehe ich dich da richtig?
Auch, ja, aber ich gehe da jetzt sogar noch einen Schritt härter weiter. Nach meiner Meinung nach wird mittlerweile, und da rede ich wirklich von Fakten und nicht von Theorien, mittlerweile gibt es recherchierte, nachvollziehbare Verbindungen zwischen Geheimdiensten und großen Medien und dem Kapital. Und da wird schon gerade jetzt, wenn man auch nach Köln schaut mit diesen Hooligans und Dingern, dann die Hetze gegen die Montagsdemos, es werden wirklich aufs Krankeste mit den Feindbildern und in Trieben der Menschen, ne, so den dunklen Trieben, die in uns Menschen auch schlummern, gespielt. Es wird mit Stigmata, mit Vorurteilen und mit Spaltung und Trennung gearbeitet. Und ich sehe gerade wirklich die Tendenz, dass bewusst darauf hingearbeitet wird, dass sich am Ende Hunderte von verschiedenen Gruppen und Interessensleuten auf der Straße treffen und sich den Kopf einschlagen sollen, nur dass niemand nach oben schaut, beziehungsweise dass eben diese breite solidarische Masse an Menschen, die unabhängig von Parteien oder Initiativen einfach sagen, wir sind gegen Krieg, wir sind gegen Militarismus, wir sind gegen Aufrüstung, wir sind gegen Waffenhandel, wir sind gegen Drohnen, wir sind gegen NSA-Affäre und so weiter, ne?
Ihr seid beim ABS-Magazin und zwar auch, ja, wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr heute mit dem Thema Krieg und Frieden und das Ganze ein bisschen intensiver mit Rüstungsindustrie. Ja, wir haben gerade sehr viel darüber gesprochen, was es bedeutet, wie es eventuell ablaufen könnte in der Rüstungsindustrie. Aber letztendlich geht es darum, dass natürlich die Menschen oder das, was die Menschen betrifft, ist dann eben das Endprodukt eines unfriedlichen Beisammensein und Fördern von Waffen, die dann den Menschen eben Blut, Zerstörung, Vertriebenheit, Unterdrückung und natürlich auch den Tod bringt. Und das ist auch ein Thema, was wir jetzt heute nochmal hier anprangern wollten. Natürlich gibt es jetzt Thema auch jetzt zur Rüstungsmesse was dazu sagen und da ist ein Schwerpunkt Thema Drohnen.
Drohnen, ja, nicht Drohnen und Uranmunition.
Richtig, aber bevor würde ich gerne nochmal, wollen wir das eine oder das andere zuerst? Was meint ihr?
Vielleicht machen wir nochmal die Auswirkungen zuerst, weil wir haben da noch was vom mitgebrachten Interview.
Aber es ist immer unterwegs wir waren auf dem Museumsuferfest. Haben dort auch einen Stand von der Amnesty International gefunden, den begegnet sie, angefragt war, geht es um Folter. Wir haben gefragt, was es bedeutet dann mit der Arbeit bei Amnesty International, da welchen Schwerpunkten sie ausgesetzt sind. Und da hören wir jetzt in das Interview.
In diesem Jahr ist unsere Kampagne gegen Folter. Folter ist leider immer noch weltweit ein großes Problem. Und deswegen hat jetzt Amnesty vor einigen Wochen eine größere Kampagne gestartet, die weltweit läuft und bis Ende des Jahres laufen wird. Einfach um darauf hinzuweisen, okay, es gibt dieses Problem noch in ganz vielen Ländern auf dieser Welt, wird weiterhin täglich gefoltert, aber es gibt auch Möglichkeiten, dagegen etwas zu tun.
Auf einem Plakat, das ich gesehen habe von Amnesty, da ist so eine Situation beschrieben, die man als Folter fassen kann. Also, dass jemand nicht einschlafen kann, weil er immer wieder geschlagen wird, sobald er einschlafen will. Ich fand das, als ich davor stand, unheimlich eindrücklich, mal so ein ganz konkretes Bild zu haben, was es eigentlich alles bedeuten kann, Folter. Vielleicht kannst du noch mal was anderes nennen oder ein bisschen beschreiben, was als Folter gilt.
Ja. Es ist immer schwierig, Folter zu definieren. Bei uns ist wichtig, Folter muss vom Staat ausgehen oder von staatlichen Institutionen. Und da gibt es leider eine Bandbreite von Maßnahmen, die wir als Folter definieren. Dazu gehören, wie du gesagt hast, Schläge, aber auch Maßnahmen mit Elektroschocks gegen Gefangene, Maßnahmen, die dazu führen, dass Menschen nicht einschlafen können, aber auch Androhungen von Gewalt gegen die eigene Person oder eigene Freunde oder Verwandte.
Im Moment ist es ja die internationale Situation so, dass es viele Kriege gibt oder kriegsähnliche Situationen und dass viele Menschen auf der Flucht sind, auch auf der Flucht vor Folter oder dass ein Machtvakuum entstanden ist, dass Staatlichkeiten nicht mehr funktionieren und Menschen wahllos der Folter ausgeliefert sind. Befasst ihr euch auch damit bei eurer Aktion, also die veränderten Bedingungen? Foltert wird immer, aber jetzt im Moment scheint wohl ein guter Zeitpunkt für Folterer zu sein.
Ja, also in der Tat, wenn Staaten zerfallen, sei es wegen Bürgerkriegen, sei es weil neue Regierungen installiert wurden, alte gestürzt wurden, dann haben wir wirklich die Situation, dass auch nichtstaatliche Organisationen oder Gruppierungen Menschenrechtsverletzungen durchführen können. Das ist für uns ein Problem, weil wir einerseits auf staatliche Institutionen abzielen, andererseits Menschenrechte gelten für alle Menschen und auch nichtstaatliche Organisationen haben sich eben auch an Menschenrechtsstandards zu halten. Das ist unsere Minimaldefinition. Und deswegen wenden wir uns dann auch an Rebellengruppen oder andere Organisationen, auch wenn es sich nicht um Staaten handelt. Also wir kritisieren Menschenrechtsverletzungen immer, egal von wem sie begangen werden.
Die Kampagne gegen Folter ist ja eigentlich sehr verbunden auch mit anderen Forderungen oder Forderungen, die man vielleicht formulieren kann, um eine Menschenrechtssituation zu verbessern. Also Folter kann ja zum Beispiel auch der Grund sein dafür, dass Menschen fliehen aus einem Land. Und das betrifft dann eben noch ganz andere Bereiche. Womit würdest du sagen, ist dieses Thema Folter vielleicht als Ursache oder mit welchen Themen ist es noch verbunden?
Also Folter ist mit einer Reihe von Themen verbunden und das große Thema ist natürlich auch Rechtsstaatlichkeit. Gibt es unabhängige Gerichte, gibt es eine unabhängige Polizei oder eine Polizei, die auch sich an Menschenrechtsstandards hält? Also das ist eine grundsätzliche Frage. Und natürlich müssen wir gucken, wer ist von Folter betroffen. Das sind zum einen Menschen, die Straftaten begangen haben oder denen vorgeworfen wird, welche begangen zu haben. Es sind aber auch häufig Menschen, wie Journalisten, die ihre Meinung geäußert haben, Menschen, die auf Demonstrationen waren, auch da das Regime kritisiert haben. Und diese Menschen sind dann insbesondere von Folter betroffen.
Vielleicht nochmal zu eurer Arbeit hier am Museumsuferfest. Was kommen da für Leute vorbei bei euch? Mit wem kommt ihr ins Gespräch? Sind die Leute irritiert davon, dass ein Stand wie von Amnesty, was auf so ein Thema aufmerksam macht, zwischen den ganzen Verkaufsständen steht?
Jein, also das Gute an Amnesty ist, also den meisten Menschen sind wir ein Begriff, also jeder hat irgendwie schon mal was von uns gehört, auch wenn man unsere Arbeit nicht unbedingt sofort einordnen kann, aber das Gute am Museumsuferfest ist, hier kommen alle Menschen hin, also jung oder alt und Leute mit unterschiedlichen Musik- und Kulturgeschmäckern, was ganz gut ist. Und jeder, der Interesse hat, also kann bei uns an den Stand gehen, einfach mal gucken, was wir so an Infomaterial haben, was wir an Petitionen haben. Und so große Veranstaltungen wie das Museumsuferfest sind für uns einfach eine tolle Möglichkeit, ganz viele Leute zu erreichen und auch neue Mitglieder zu gewinnen.
Was mich aber nochmal interessieren würde, ihr seid beharrlich, ihr richtet euch auch an Rebellenorganisationen oder an Gruppierungen, die mit Waffengewalt in politischen Auseinandersetzungen tätig sind, aber das sind ja auch oftmals Gruppierungen, die schwer zu erreichen sind und die thematisch Ziele haben, für die ist es nicht interessant, was Amnesty sagt. Wie ist da die Möglichkeit für eine Organisation wie Amnesty, auch wenn sie so lange existiert und weltweit bekannt ist, auf diese neuen Situationen sich einstellen zu können? Gibt es, wie kann man sich vorstellen, kann man mit irgendwelchen Warlords in Kontakt treten, die in Regionen drangsalieren?
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Natürlich ist das für uns ein sehr großes Problem. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir arbeiten nicht punktuell, sondern wirklich über längere Zeiträume zu bestimmten Themen. Unsere Appelle laufen auch über mehrere Monate oder Jahre, also unsere Kampagnen sind längerfristig angelegt. Und es gibt auch den indirekten Weg. Wir sind auch in Kontakt mit westlichen Regierungen, machen Lobbyarbeit, auch mit internationalen Organisationen. Und so kann dann auch über indirekten Druck dann eben auch Druck eben erzeugt werden, auch auf Rebellengruppen. Und wir dürfen nicht vergessen, in der globalisierten Welt heute gibt es keine Gruppierungen, die quasi völlig autonom sind. Irgendwo brauchen die auch immer Kontakt ins Ausland. Und da können wir dann auch wiederum auf unsere Heimatregierung einwirken.
Das war das Interview, zumindest ein Teil des Interviews, das wir mit Amnesty International jetzt im August, Ende August geführt haben. Wir haben uns einfach auch überlegt, dass es durchaus auch in so eine Sendung von Krieg und Frieden passt, denn Folter und Misshandlungen oder ähnliche Dinge, die von Systemen, von Staaten oder auch von irgendwelchen Gruppierungen ausgeübt werden, gehen auch immer einher mit kriegerischen Auseinandersetzungen und auch das ist ein Aspekt, der eine große Dramatik hat im Moment, bedingt durch diese kriegerischen Auseinandersetzungen, die laufen auch zwischen nicht staatlichen Organisationen, ja. So auszudrücken. Bei uns ist noch der Felix im Studio, genau. Und wir haben gerade eben in der Musik und jetzt auch im Interview kurz gesprochen. Es gibt einen Punkt, den wir nicht klären können, aber den wir auf alle Fälle hier nochmal ansprechen wollen, denn wir müssen dann auch bald zum Ende kommen. Die Virus-Musik-Kollegen sind dann um 17 Uhr am Start. Felix, ich gebe die Stichworte mal vor. Drohnentechnologie und Uranmunition hatten wir heute auch schon mal vom Herrn Gericke gehört.
Das sind nur zwei Wörter, sage ich mal, Drohnen und Uranmunition. Es gibt noch viel mehr Themen in diesem Bereich. Aber das sind Dinge, über die wir wirklich in Zukunft alle reden und nachdenken sollten, in was für einer Welt wir leben wollen und ob das wirklich der Weg der Menschheit ist, dass irgendwann über uns nur noch automatisierte, bewaffnete Drohnen fliegen, die von irgendwem per Knopfdruck oder mittlerweile die neueste Technologie, da denken die Drohnen selber und schießen einfach ohne Gerichtsverhandlung, ohne Überprüfung. Und Uranmunition soll mal jeder mal bei YouTube sich einfach mal ein paar Videos anschauen oder Fotos von Menschen im Irak und woanders, die gerade auch Babys, die geboren werden in diesen Gebieten, was Uranmunition von den Amerikanern gerade auch in Jugoslawien und Irak abgeschossen mit den Menschen macht. Und das sind Dinge, die dürfen so, wir dürfen das nicht an unsere Kinder übergeben, ne? Und wir werden das nicht in dieser Sendung mehr klären, aber ich hoffe, ihr macht nochmal eine andere Sendung und werdet auch nochmal hervorarbeiten, inwieweit halt auch Geldsystem und Kapitalismus, Rohstoffe, Geopolitik, alles mit diesem Krieg und Frieden zusammenhängen.
Es ist wirklich ein schweres Thema. Ich merke, ich atme die ganze Zeit an und aus, um das alles zu verarbeiten, um dann doch noch mehr hier reinzubekommen. Also es ist sozusagen jetzt die Rüstungsmesse in Frankfurt seit gestern. Bis morgen Abend wird sie dort stattfinden. Es gab Aktionen gestern Vormittag. Es wird heute auch einen Vortrag geben. Und dieser Vortrag ist von einer Dame von IMI. Wir hatten vor 2 Wochen schon mal einen Kollegen von der IMI hier, der sich sich zivil-militärische Zusammenarbeit beschäftigt. Heute Abend um 19 Uhr im Café Kotz. Vortrag und Diskussion zu zivil- und militärischen Zusammenarbeit. Und Claudia Heidt von der Informationsstelle Militarisierung, also IMI, wird vor Ort sein und diesen Vortrag führen.
Ja, dann bleibt uns jetzt noch übrig, dem Felix zu danken, und wir werden deine Anregung aufnehmen. Wird alle, die ihr das ABS-Magazin kennt, wir kommen ja immer wieder zu den Themen zurück, versuchen sie unter anderen Aspekten neu aufzugreifen, mit neuen Erkenntnissen. Und du hast uns jetzt noch einen, sozusagen den Rausschmeißer, musikalisch mitgebracht. Kannst du dazu noch was sagen? Was werden wir gleich hören?
Ja, ihr hört gleich einen Song von unserem Aktivisten Benza. Der ist auch in der Friedenswerkstatt unten an der EZB entstanden und produziert worden und beschäftigt sich textlich mit dem Thema Krieg und Frieden.
Ich sage vielen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörerinnen da draußen. Alles Gute und bis nächsten Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Danke an Nils.
Danke,
Dana. Danke an Felix.
Yeah.
Ciao.